Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Podcast-Folge von Schmiedings Blick am 22. Januar. Ich melde mich wie gewohnt aus Hamburg. Holger ist heute aus unserer Niederlassung in München zugeschaltet. Unser Kernthema heute ist, anders als geplant, Donald Trump. Trump wirbelt so viel Staub auf, auch gestern wieder in Davos, dass wir heute doch wieder über ihn sprechen müssen. Genauer genommen über seine Drohungen in Richtung Grönland und über eine Bilanz seiner bisherigen Politik nach dem ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit. Unser ursprünglich vorgesehenes Thema, ein Blick auf die politische Lage in Deutschland und Europa, werden wir dann in der kommenden Woche aufgreifen, sofern nicht neue Überraschungen uns wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Mein Name ist Christoph Prang, ich bin Experte für Unternehmenskommunikation bei Berenberg und führe das Gespräch mit unserem Gastgeber Dr. Holger Schmieding. Holger, bis gestern wollte US-Präsident Trump Dänemark und dessen europäische Unterstützer mit Zöllen zwingen, Grönland an die USA zu verkaufen. Wie hast du auf diese Nachricht reagiert?
Chris, als diese Nachricht am vergangenen Wochenende kam, habe ich mit einer Mischung reagiert aus »Oh je, schon wieder Trump, es wird ja schlimm« und einer gewissen Erleichterung. Warum? Es hätte ja bei Trump auch schlimmer kommen können. Er sprach von Zöllen und nicht von einer militärischen Übernahme. Also alles in allem, das klang für mich, naja, er hat Zölle angedroht zum 1. Februar, zum 1. Juni, was dafür sprach, dass er zumindest bis Juni keine Invasion plant. Und gegenüber früheren Äußerungen von Trump war das schon fast ein gewisser Fortschritt.
Jetzt hat Trump in Davos einen Rückzieher gemacht. Ist das Problem damit gelöst?
Naja, bei Trump weiß man zwar nie, aber es ist jetzt deutlich wahrscheinlicher geworden, dass das Problem gelöst werden kann. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Europäer, gerade der NATO-Generalsekretär Rutte, ihm im Davos geschmeichelt haben. Aber wohl vor allen Dingen daran, dass Trump Gegenwind aus den eigenen Reihen spürt. Denn Trump ist in den USA deutlich weniger populär, als er es vor einem Jahr war. Die Zwischenwahlen zum Kongress stehen bevor, am 3. November. Die Wettmärkte sehen eine Wahrscheinlichkeit von 77%, dass Trumps Republikaner am 3. November ihre Mehrheit in einem der beiden Häuser des Kongresses verlieren, im Repräsentantenhaus. Wenn das so wäre, wäre Trump anschließend parlamentarisch gesehen eine lahme Ente. Die Wähler kreiden Trump in den USA hohe Preise an und noch mehr Zölle. Das wäre in den USA wenig populär, weil Zölle treiben halt die Preise nach oben. In den USA wird viel über eine Erschwinglichkeitskrise diskutiert, dass für die Normalbürger einfach die Preise zu hoch sind. Vor dem Hintergrund mit noch mehr Zöllen zu drohen, war für Trump nicht ungefährlich.
Und wie könnte der Streit um Grönland endgültig beigelegt werden?
Dass Grönland Teil der USA wird, ist meines Erachtens sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dafür gäbe es ja zwei Möglichkeiten. Zum einen eine militärische Übernahme. Die ist jetzt hoffentlich endgültig vom Tisch. Trump selbst hat ja in Davos gesagt, er wolle keine Gewalt anwenden. Die andere Möglichkeit wäre, die Grönländer zu überzeugen, dass sie den USA beitreten wollen. Denn ohne eine Volksabstimmung in Grönland würde es nicht gehen. Und nach diesem Verhalten von Trump ist es sicherlich noch weniger wahrscheinlich geworden, dass die Grönländer jemals dafür stimmen werden, von Trump regiert zu werden. Ein möglicher Ausweg ist natürlich, dass sich die USA, Grönland, Dänemark, die NATO einigen darauf, dass die USA eine noch wesentlich stärkere Militärpräsenz auf Grönland bekommen. Darauf läuft es offenbar im Rahmen der NATO jetzt hinaus. Das wäre gut für Grönland, das wäre gut für Europa, das wäre gut für die USA. Wir brauchen vermutlich tatsächlich Grönland, da hat Trump nicht ganz Unrecht, um uns gegen Russland und China zu schützen. Da das Polareis schmilzt, wird die Arktis halt strategisch immer wichtiger. Die Seewege in der Arktis werden freier. Und wir haben es ja im letzten Jahr bereits mehrfach erlebt. Trump ist dann von harten Drohungen doch wieder abgerückt, auch mit seinen Liberation Day-Zöllen im April. Er hat sich dann auf Verhandlungen eingelassen und die Probleme auch bei Zöllen konnten zumindest etwas entschärft werden. Deshalb bin ich zuversichtlich, es gibt jetzt Verhandlungen, es wird immer noch einiges an störendem Lärm geben, aber letztlich dürfte eine Lösung herauskommen, die sowohl den Sicherheitsinteressen der USA, der NATO, Grönlands und Europas entspricht und das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer achtet.
Holger, du hast eben gesagt, dass Trump im letzten Jahr wiederholt eingelenkt hat. Das könnte ein Indikator auch für den Ausgang des aktuellen Streits um Grönland sein. Aber Trump sitzt gegenüber Europa doch am längeren Hebel, oder?
Ja, Trump sitzt gegenüber Europa am längeren Hebel. Und wenn ich sage, dass Trump eingelenkt hat, immer mal wieder im letzten Jahr, muss man auch dazu fügen, die Europäer haben mit ihm auch ein Zollabkommen geschlossen, das insgesamt für die USA vorteilhafter ist als für Europa. Europa hat mit diesem Abkommen Schlimmeres vermieden. Wirtschaftlich gesehen, die EU ist ein wichtiger Markt für die USA, gerade auch für die Tech-Konzerne. Auch wir könnten den USA wirtschaftlich spürbar schaden, wenn wir müssten, in einem echten Handelskrieg. Aber unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA ist insgesamt doch etwas größer als umgekehrt. Und politisch ist die Lage eindeutig. Wir brauchen Trump für die Ukraine, für unsere eigene Sicherheit gegenüber Russland. Also es hilft nichts, ob es uns gefällt oder nicht. Wir müssen mit den USA, wir müssen gerade mit Trump vorsichtig umgehen. Wir müssen ihm gelegentlich schmeicheln, um zu Lösungen zu kommen, die auch für uns erträglich sind.
Holger, wie sehr hätten die Zusatzzölle, die Trump uns Europäern angedroht hatte, die deutsche und europäische Wirtschaft tatsächlich getroffen?
Nun, im vergangenen Jahr hat das Trumpsche Zolltheater die deutsche Wachstumsrate wahrscheinlich um 0,2 Prozentpunkte vermindert. Anders gesagt, die deutsche Wirtschaft wäre kalenderbereinigt vermutlich um 0,5% gewachsen, statt nur um 0,3%. Die Warenausfuhr in die USA geht zurzeit zurück. Die ist aber immer noch etwa 3% der deutschen Wirtschaftsleistung. Gerade seit April, seit diesen Liberation Day Zolldrohungen, ist die Ausfuhr kräftig rückläufig. Im zweiten Halbjahr wahrscheinlich deutsche Ausfuhr Richtung USA minus 16% gegenüber Vorjahr. Insgesamt können wir aber auch feststellen, die Weltwirtschaft hat das Zolltheater 2025 besser überstanden als befürchtet. Auch für Deutschland ist ja ein leichtes Wachstum rausgekommen, trotz der Zölle in etwa so, wie wir es Anfang 2025 erwartet hatten. Und das jetzige Verhalten von Trump, erst einmal kräftig auf den Tisch hauen mit einer Drohung und dann doch einen gewissen Rückzieher zu machen, sich auf Verhandlungen einzulassen. All das passt eigentlich zu unserer großen Prognose für 2026. Weil Trump innenpolitisch Gegenwind hat in den USA, wird er insgesamt vorsichtiger vorgehen müssen. Wir glauben, dass es weiterhin viel Lärm geben wird. Das ist halt Trump. Dass aber die Schäden, die er in diesem Jahr beispielsweise mit Zöllen anrichtet, geringer sein werden als im vergangenen Jahr. Natürlich, die ganz große offene Frage bleibt, wie geht er mit Putin, wie geht er mit Russland um? Da können wir nur hoffen, dass er nicht auf Putin reinfällt.
Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Aspekt in Bezug auf Trump. Vor einem Jahr, am 20. Januar 2025, hat Trump seine zweite Amtszeit angetreten. Versuchen wir, eine Art Bilanz zu ziehen jenseits der Geopolitik, über die wir ja heute und in den zurückliegenden Wochen bereits ausführlich gesprochen haben. Wie hat Trump die US-Politik verändert?
Die USA sind ein tief gespaltenes Land. Trump verstärkt diesen Trend, der allerdings bereits vor ihm sichtbar war. Das Vertrauen in Regeln, in Institutionen sinkt in den USA. Der Ton ist noch rauer geworden. Trump überschreitet ja nahezu alle Grenzen des guten Geschmacks, wie man sie früher eingehalten hatte oder zumindest oftmals eingehalten hatte. Kompromisse über Parteigrenzen hinweg im Kongress sind zwar weiterhin möglich, aber sie sind noch schwieriger geworden als zuvor. Wir hatten ja im Herbst 2025 den Haushaltsstreit. Das Ergebnis war ein 43-tägiger Shutdown, also eine Periode von 43 Tagen, an denen wesentliche Teile der US-Regierung einfach geschlossen waren, an denen öffentliche Dienstleistungen nicht angeboten wurden. Das war der längste Shutdown dieser Art, den wir bisher in den USA gehabt haben. Also Trump richtet im Innenleben der USA einiges an Schaden an.
Lass uns auf wichtige wirtschaftliche Kennzahlen für die USA blicken. Zunächst einmal, wie hat sich die US-Konjunktur seit der Rückkehr Trumps entwickelt?
Die US-Konjunktur verliert etwas an Schwung, aber nicht in katastrophalem Umfang. Im Jahr 2024 lag das Wachstum in den USA bei 2,8%. 2025 bei 2,1 oder vielleicht 2,2%. Die endgültigen Zahlen wissen wir noch nicht. Wobei der Verlust an Schwung bereits Ende 2024 eingesetzt hatte. Wir sehen allerdings erhebliche Schäden am Arbeitsmarkt. Im Jahr 2024 ist die Zahl der Stellen in den USA pro Monat um 170.000 gewachsen. Im Schlussquartal 2025 gab es dann einen Rückgang der Arbeitsplätze um etwa 70.000 pro Monat. Also der Arbeitsmarkt hat sich gedreht in den USA, teilweise weil die Konjunktur schwächer ist, teilweise aber eben auch, weil Trump so hart gegen Einwanderer vorgeht. Der langfristige Wachstumstrend in den USA ist jetzt wahrscheinlich deutlich geringer, als er es vor Trump 2 war. Wir schätzen den Wachstumstrend jetzt auf etwa 1,5% pro Jahr ein, statt vorher 2%. Trumps Zölle, sein hartes Vorgehen gegen Einwanderer und schlicht und einfach das mangelnde Vertrauen in Institutionen, der reine Lärm, all das lastet letztlich auf dem Wachstumstrend. Aber die Konjunktur ist nicht identisch mit dem längerfristigen Trend. Dank des Fiskalstimulus, der niedrigeren Steuern, der zusätzlichen Staatsausgaben und dank des Investitionsbooms bei künstlicher Intelligenz dürfen die USA auch in diesem Jahr wieder ein Wachstum von etwas oberhalb von 2% schaffen, ähnlich wie im Jahr 2025. Nach dem noch recht guten Wachstum 2026 erwarten wir dann aber, dass sich der schwächere langfristige Trend 2027 und 2028 langsam durchsetzt, also dass das US-Wachstum dauerhaft auf Raten um die 1,5% zurückgeht.
Und wie sieht es bei der Inflation aus?
Die Inflation in den USA pendelt sich bei Werten knapp unter 3% ein. Ende 2024 lag sie bei 2,7%. Also gemessen am Preisauftrieb gegenüber dem Vorjahr. Im Schlussquartal 2025 dann bei 2,8%. Wobei wir sagen müssen, ohne die Trumpschen Zölle wäre die Inflation wahrscheinlich bis Ende 2025 auf etwa 2,2 oder 2,1% gesunken. Was den Ausblick betrifft, die Inflation dürfte bei nahe 3% bleiben. Die Zölle, die Trump 2025 verhängt hat, werden die Preise weiter treiben. Die Hälfte dieses Zolleffekts auf das Preisniveau ist bereits in den Zahlen drin. Aber etwa die Hälfte steht noch aus. Es dauert etwas, bis Unternehmen, bis Einzelhändler diese höheren Kosten, die Zollkosten weitergeben. Das wird dafür sorgen, dass die Inflation in den USA wohl nicht Richtung 2%, nicht in die Richtung des Zentralbankziels zurückgeht.
Trump hat Mitte letzten Jahres ein großes Fiskalpaket durch den Kongress gepeitscht. Wie entwickeln sich die Staatsschulden in den USA?
Klare Antwort: in die falsche Richtung. Die Staatsschulden steigen, steigen und steigen. Das laufende Defizit im Staatshaushalt lag im vergangenen Jahr wahrscheinlich bei etwa 5,8%, nach 6,9% im Jahr 2024. Aber mit dem neuen Fiskalpaket von Trump, einige Steuern runter, einige Ausgaben rauf, dürfte dieser Fehlbetrag in diesem Jahr wieder bei über 6% der Wirtschaftsleistung liegen. Wir erwarten Werte von um die 6,5% im laufenden Defizit auch für die Jahre danach. Die Folge ist, dass die Schuldenquote, also das Verhältnis von Staatsschulden zur jährlichen Wirtschaftsleistung, weiter steigt, wahrscheinlich auf 102% in diesem Jahr. Im Jahr 2024 waren es 99%. Der Trend geht eindeutig in die falsche Richtung.
Das legt eine Anschlussfrage nahe. Droht den USA damit eine Schuldenkrise?
Auf Dauer ja. Was nicht nachhaltig ist, wird sich nicht auf Dauer durchhalten lassen. Aber vorerst wohl nicht. Der Dollar ist weiterhin die Reservewährung der Welt. Die USA sind mit ihrem Dollar, ihrem großen liquiden Kapitalmarkt, der wichtigste sichere Hafen der Welt. Sie können sich deshalb höhere Fehlbeträge im Staatshaushalt leisten für länger als andere Länder. Aber wir haben es schon mehrfach gesehen. Beispielsweise nach diesem Liberation Day, Befreiungstag, Zolltheater im April. Da ging der Dollar runter und die USA müssten höhere Zinsen zahlen, um Käufer für ihre Staatsschulden zu finden. In Ansätzen haben wir das jetzt in den letzten Tagen auch erlebt, bei diesem Grönland-Theater. Das ist ein gewisser Vorgeschmack darauf, dass die Geduld der Anleger weltweit, der Käufer von US-Staatsanleihen, irgendwann auch einmal zu Ende gehen wird. Es wird wahrscheinlich in einigen Jahren so sein, dass Anleger nicht mehr bereit sind, die USA, die wachsenden Staatsschulden, zu Zinsen zu finanzieren, die für den US-Staatshaushalt erträglich sind. Eines Tages werden die Anleger, werden die Finanzmärkte die USA wohl dazu zwingen, durch eine Art Käuferstreik bei US-Anleihen, dass die USA, dass der Kongress, der Präsident Steuern in den USA erhöhen muss, um den Staatshaushalt ins Lot zu bringen. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. In 5 Jahren gut möglich, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre eher unwahrscheinlich.
Die USA sind offenbar politisch ein tief gespaltenes Land. Weisen die Wirtschaftsdaten auch auf eine zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich hin?
Ja, das ist eindeutig in den US-Daten erkennbar, und zwar noch stärker, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist, gerade auch, als das in Deutschland der Fall ist. Wir haben eine zunehmende Schere, vor allem zwischen ganz Reich und den Normalbürgern. Wir haben hohe Vermögensgewinne am Aktienmarkt. Das kommt in den USA vielen Bürgern über ihre steuerbegünstigten Sparpläne zugute, aber natürlich denen ganz oben besonders stark. Die Vermögenseinkommen steigen in den USA weit schneller als die Arbeitseinkommen. Die hohen Preise für Nahrungsmittel treffen ja vor allem diejenigen, die einen größeren Teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Das sind eben die ärmeren Teile der Bevölkerung. Auch deshalb ist, was die reale Kaufkraft betrifft, die Schere zwischen Arm und Reich bzw. zwischen Arm und Superreich in den USA noch wesentlich weiter auseinandergegangen, als es ohnehin vorher schon der Fall war. Das hat auch Folgen für die US-Konjunktur, für den Wirtschaftsausblick. Denn die US-Wirtschaft wird zurzeit konjunkturell vor allen Dingen getragen von den zusätzlichen Staatsausgaben, von dem Investitionsboom in künstliche Intelligenz und von den steigenden Konsumausgaben der reicheren Amerikaner, nicht der Durchschnittsamerikaner. Und wenn diese reicheren Amerikaner dann vielleicht, sagen wir nach gewissen Rücksetzern am Aktienmarkt, dann das Tempo ihres Konsumzuwachses etwas einschränken, könnte das die US-Konjunktur erheblich gefährden. Es drohen uns in der US-Konjunktur einige Risiken.
Holger, du hast bereits eingangs gesagt, dass Trump an Zuspruch verloren hat. Was folgt daraus? Welchen Einfluss könnte das auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik in den USA haben?
Nun, es ist anzunehmen, dass Trump versuchen wird, diese Erschwinglichkeitskrise in den Griff zu bekommen, in Anführungsstrichen. Diese Krise beunruhigt ja viele Wähler. Er wird vermutlich versuchen, durch Eingriffe in den Markt die Preise für einige Güter und die Hypothekenzinsen künstlich zu senken. Ob ihm das gelingen wird, sehr unklar. Es ist auch gut möglich, dass er weitere Steuererleichterungen plant oder dass er versuchen wird, die zusätzlichen Zolleinnahmen, die es ja gibt in den USA, an die Bürger zu verteilen, indem jeder Bürger oder die ärmeren Bürger einen gewissen Scheck bekommen. Sowas gab es ja bereits während der Pandemie. Er könnte also versuchen, solch eine Politik durchzusetzen. Aber er dürfte wachsende Probleme im Kongress damit haben. Denn da er weniger populär ist, ist auch der Widerstand, auch bei Republikanern im Kongress gegen Trump, größer als zuvor. Und wenn die Zwischenwahlen im November so ausgehen, wie es derzeit aussieht, dann wird Trump ja dann anschließend keine Mehrheit mehr in den beiden Häusern des Kongresses haben. Dann ist er, zumindest parlamentarisch gesehen, so etwas wie eine lahme Ente. Das dürfte seinen Handlungsspielraum erheblich einengen. Allerdings dürfte das nicht dazu führen, dass Trump dann ruhiger wird. Mit viel Lärm von Trump, mit Unsicherheit durch Trump, werden wir wahrscheinlich bis zum Ende seiner Amtszeit rechnen müssen.
Holger, vielen Dank für deine Einschätzung. In der kommenden Woche wollen wir, wie eingangs bereits angekündigt, schwerpunktmäßig über die politische Lage in Deutschland und Europa sowie über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sprechen, wenn uns Trump hier nicht erneut hineingrätscht. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.